Also,
es läuft. Okay. Ja, also wir haben uns ja heute Abend hier getroffen, Stefan Wolf und ich selbst, Lothar Buzek ist mein Name. Und die Idee war, mal zusammenzukommen und über meine Afrika-Reisen zu sprechen. Ich möchte zu Anbeginn kurz darauf eingehen, wie ich überhaupt zu meiner Passion für Afrika gekommen bin. Es ist im Grunde genommen angefangen in der Grundschule, also 4., 5. Klasse, dass wir unseren ersten Dirke-Atlas seinerzeit bekamen. Und ich erinnere mich ganz genau, dass ich diesen nagelneuen Atlas mit in mein Bett genommen habe und abends unter der Nachttischlampe also mir die ganzen Landkarten, die ganze Welt angesehen habe und bin dann irgendwo auf der Afrika, also es war eine Gesamtansicht von Afrika, bin ich ja hängen geblieben und irgendwie war ganz plötzlich das Gefühl bei mir da willst du hin. Also ich ging mit dem Finger auf die Karte und ich möchte nicht nach Asien, nicht Amerika hat mich nicht angesprochen und für mich war es Afrika. Und es ist ja so, dass es auch andere Leute, die haben aus irgendwelchen Gründen eine bestimmte Affinität zu einem Kontinent, zu einem Land. Und wenn man sie fragt, können sie das nicht wirklich so genau begründen, warum und weshalb. Also das ist irgendwo vielleicht tief in ihrem Unterbewusstsein. Hast du
schon vielleicht irgendwie eine Sendung gesehen, Land der wilden Tiere?
Ja, oder sowas, ich denke, es gab es damals schon, die ersten Sendungen von Sielmann oder auch hier von Jimmick, Ein Platz für Tiere. Ja. Das hat mich damals also auch schon angesprochen eben dann. Ne?
Ja.
Und dann vergingen allerdings viele Jahre, bis es dann tatsächlich so weit war, dass meine erste Reise nach Afrika stattfinden sollte. Das war die Idee entstand 1987, dass ein Freund von mir auf mich zukam eines Abends, wir hatten uns regelmäßig in der Kneipe verabredet und sagte, Lothar, könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen eine Afrika-Tour zu machen? Und zwar in der Form, dass wir uns einen alten Peugeot kaufen und von Kiel über Italien mit der Fähre Genua nach Tunis, durch Tunesien, Algerien bis in den Niger fahren, um dann dort das Auto zu verkaufen und aus dem Erlös uns da Flugtickets zu kaufen, um wieder zurückzufliegen. Und ich fand das unglaublich. Also ich brauchte dann auch einige Tage, um mich gedanklich damit auseinanderzusetzen.
Wie alt warst du da etwa?
Also war ich schon 35 Jahre alt.
Ja.
Und nach einer Woche trafen wir uns dann ungefähr wieder und dann sag ich, okay, ich bin dabei. Und dann begann also eine lange Zeit und sehr intensive Zeit der Vorbereitung. Also wir haben da, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht ein Jahr oder 9 Monate uns auf diese Reise vorbereitet. Ja. Angefangen damit, dass wir die Autos erstmal einkaufen mussten.
Ja, klar.
Wir sind dann bis ins Ruhrgebiet gefahren, nach Datteln und haben dort... Wir haben Anzeigen auf dem Automarkt bundesweit verfolgt und haben da dann einen Peugeot 504, einen Familial, das waren 7-Sitzer, die in Westafrika sehr begehrt waren, teilweise jetzt auch immer noch laufen, um sie als Taxis zu nutzen. Und das war das erste Auto, das haben wir dann gefunden, gekauft, ich glaube für 1500 Mark. Und dann haben wir wenige Monate später hier am Seefischmarkt in Kiel ein zweites Auto, ein Kombi, auch ein Peugeot 504, für 850 D-Mark erstanden. Und bei beiden Autos mussten übrigens die Zylinderkopfdichtung vorher erneuert werden. Bei dem einen erst kurz vor der Abfahrt, wir sind dann einmal noch auf der Autobahn bis Bordesholm gefahren, ob das Ding auch hält, als Test. Und sind dann 1 oder 2 Tage später aufgebrochen.
Ja.
Also neben dem Kauf der Autos hatten wir uns dann jede Menge Ersatzteile für die Autos besorgt. Die waren also am Ende vollgepackt bis unter das Dach.
Mhm.
Wir hatten also eigentlich fast alles. Wir hatten ein Austauschgetriebe dabei. Wir hatten mehrere Anlasser.
Hättet ihr was damit anfangen
können? Nein.
Nein.
Nein. Aber immerhin hatten wir die Teile dabei.
Wir hätten nur noch einen Mechaniker.
Ja, genau. Genau. Die haben wir dann auch gefunden. Also das war dann das, die haben wir auch gebraucht und auch gefunden dann unterwegs.
Wahnsinn.
Also, also die Autos waren nachher wirklich voll. Wir hatten fast, also wir Reifen, Felgen, also was man sich nur so vorstellen kann, was also so kaputt gehen kann. Und dann auch sehr viel Verpflegung, Konserven und so weiter. Auch Kanister mit Wasser. Also ich habe das mal überschlagen. Ich denke, wir hätten 2 bis 3 Monate, wenn wir in der Wüste liegen geblieben wären, hätten wir überleben können. Also mit dem, was wir da hatten.
Naja, man braucht da natürlich schon ganz schöne Menge Wasser. Aber
es ist so, dass das in der Zeit, also vielleicht ein Jahr nach unserer Tour, das stand auch groß in den Zeitungen in Deutschland und auch in Frankreich. Ich glaube, 5 Leute in gleicher Mission, die hatten sich verfahren in der Wüste und waren verdurstet.
Oh ja.
Und die waren aber grottenmäßig schlecht ausgerüstet gewesen.
Ja.
Also wie man das später dann recherchierte.
Ja.
Und da waren wir, denke ich, doch vernünftig genug und vorsichtig genug, also um das Restrisiko noch möglichst gering zu halten.
Ja.
Und und so sind wir dann im Februar 1988 sind wir aufgebrochen zu dieser Tour. Und das war das Abenteuer also meines Lebens
gewesen. Ihr wart beide solo zu der Zeit?
Ja, ich weiß es nicht, kann sein.
Genau. Ihr habt jedenfalls alle Zelte abgebrochen.
Ja, für einige Wochen auf jeden Fall.
Ja.
Wolfgang, der Freund von mir, ist Arzt.
Ja.
Und er war gerade fertig gewesen, war gerade als junger Anästhesiearzt in der Uniklinik angefangen.
Ja.
Und insofern, also diese Reise war voller Abenteuer. Also,
das kann ich mir vorstellen.
Wir sind dann ist so eine kleine Anekdote zum Beispiel, dass wir haben dann einige Stunden in Süddeutschland in Baden-Baden auf der Raststätte über Nacht ein paar Stunden geschlafen. Es war relativ kalt auch gewesen. Und am nächsten Morgen wurden wir wach und haben dann ein Ticket bekommen, weil der TÜV abgelaufen war.
Oh.
Und wir haben uns dann erlaubt, als wir dann nachher im Niger angekommen waren, an den TÜV in Kiel eine Karte zu schreiben.
Dass ich das Thema mal erledigt
so habe. Also, liebes TÜV-Team und so weiter, also wir sind hier von in Baden-Baden nochmal, haben wir den freundlichen Hinweis von der Polizei bekommen, dass unser Auto keinen TÜV mehr hätte und den sicher. Wir möchten doch mitteilen, dass wir es doch geschafft haben, in die Liga zu kommen.
So schlimm kann es nicht gewesen sein mit dem Zustand der Autos.
Also wir haben herrlich gelacht, als wir die Karte dann zum Postamt dann irgendwo geschleppt haben.
Das glaube ich.
Gut, also ich weiß nicht, ob ich auf dieser Reise jetzt, ich meine, da könnte ich ganz viel.
Ich glaube, das könnte man später in dem zusätzlichen Artikel vielleicht nochmal einfach dann da diesen Reisebericht
genau,
machen.
Genau, das könnte man nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen.
Versuchen, also, so, wie es dann weiterging, bist du zu den letzten Reisen gekommen.
Es ist so, vielleicht so parallel noch, vielleicht neben meinem Namen auch nochmal kurz den anderen Hintergrund so ein bisschen nochmal zu erläutern, dass gerade parallel zu dieser ersten Afrika-Reise, sich zentrale Weichen für meine weitere berufliche Entwicklung damals stellten oder gestellt wurden. Und zwar insofern, dass ich in dieser Zeit regelmäßig Tennis spielte und auch in die Sauna ging. Und ein Freund von mir, der als Psychologe jetzt auch noch mit im Vorstand ist, also auch in heutigen Tagen in unserem Trägerverein neben mir, der arbeitete Ende der 80er als Psychologe in einem Wohnheim für psychisch Behinderte in Lübeck und war am Wochenende auf einer Fortbildungsveranstaltung gewesen, als wir uns wieder zum Tennis trafen und in der Sauna im Ruheraum saßen. Und da berichtete er davon, und mit dem Fazit, dass es in Schleswig-Holstein noch einen großen Bedarf für sogenannte komplementäre Einrichtungen zur klinischen Versorgung von psychisch Kranken geben würde. Also in Form von Wohnheimen zum Beispiel.
Ja.
Und ich war zu der Zeit arbeitslos gewesen und auf der Suche eigentlich nach einer Jobperspektive.
Ja.
Und ich kann mich auch da noch sehr genau daran erinnern, dass ich also spontan, also mein Liegestuhl hochklappte, um hochzukommen und guckte ihn an und ich sagte, Winfried, weißt du was? Das machen wir. Wenn ich von der Wüstentour, von der Afrika-Reise zurückkomme, gründen wir einen Trägerverein mit dem Ziel, so eine Einrichtung aufzubauen. Und das haben wir dann auch getan. Also wenige Wochen nach meiner Rückkehr haben wir den Verein gegründet, diese Mindestzahl von 7 Vereinsmitgliedern, wobei 5 alle dieselbe Anschrift hatten, Spichernstraße Nummer 9, kamen alle aus dem großen Mehrfamilienhaus, also alle aus dem Bekanntenkreis.
Ja.
Und 1990 haben wir dann ja das erste Wohnheim in Dietrichsdorf eröffnet.
Ja.
Und dann ging es ja weiter, Außenwohngruppe 92, Welsee, das zweite Wohnheim 1998, dann haben wir den ambulanten Bereich aufgebaut parallel. Und zuletzt jetzt das ambulante Pfarrhaus vor knapp anderthalb Jahren neu eröffnet. Also wir haben mit den nebenamtlichen Kräften haben wir über 40 Mitarbeiter in Lohn und Brot. Also das ist das, was ich sozusagen, das ist die eine, das ist meine berufliche Geschichte und ein bisschen parallel läuft dazu das Thema Afrika.
Ja.
Gut, also jetzt zurück zu Afrika. Wir haben dann diese Wüstentour nochmal wiederholt, ich glaube 1991 oder 92, allerdings nur mit einem Auto.
Hatte denn die Idee, sich die Rückreise zu finanzieren mit dem Auto, ist das aufgegangen?
Also ich sag mal, wir haben das, wir hatten insgesamt, ich glaube am Ende sind 8, wir waren 5 Wochen unterwegs, wir sind vom Niger noch mit erster Klasse, weil wir ein anderes Ticket nicht kriegten, nach Togo an die Küste geflogen, haben eine Woche Badeurlaub gemacht und sind von Togo dann mit Ghana Airways wieder zurück nach Deutschland, nach Frankfurt geflogen.
Ja.
Und am Ende, wir haben also alle Kosten und so weiter, es war eine 5-wöchige Reise gewesen, haben wir jeder 800 D-Mark zugesetzt.
Okay.
Und wir waren 5 Wochen unterwegs gewesen.
Ja.
Also ich denke, das war, also
auf jeden Fall.
Weil das, und wir haben so viel erlebt, also das war das pure Abenteuer.
Ja.
Wie gesagt, dann die Wiederholung dann nochmal 91 oder 92, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Wir wollten dann eine andere Strecke fahren, sind parallel zur libyschen Grenze gefahren und da haben wir uns hoffnungslos festgefahren. Haben 24 Stunden gebuddelt, um unser Auto wieder freizukriegen und sind dann umgedreht.
Ja.
Also ganz dicht an der libyschen Grenze und das war in der Nähe von dieser Gasanlage, die jetzt in den Schlagzeilen war, wo die Geiseln genommen worden waren
da,
und dann ein Teil davon ja befreit wurde.
Ja.
Also in der Region ist das gewesen.
Okay.
Wir sind dann wieder zurückgefahren und sind wieder auf der Hauptstrecke über Eluet, Gadaya, Inshallah, Taman Rasset, Asamaka über die Grenze zum Niger gefahren.
Wie muss man sich das vorstellen? Sind da Straßen oder ist das einfach nur festgefahrener Sand?
Nee, das ist noch nicht mal festgefahren, es ist Sand.
Es ist einfach nur Sand.
Ja, und wir haben uns ganz oft festgefahren.
Ja.
Und man muss das mit den alten Autos.
Ja.
Der Vorteil dieser Peugeots ist, dass sie einen relativ hohen Radstand haben.
Klar.
Also mit einem VW Käfer wäre das nichts.
Selbst wenn sie vollgepackt sind bis unter das Dach, sind sie noch hoch.
Ja,
okay.
Ja. So, und aber gegenüber der ersten Reise hatte sich das Klima schon deutlich verschlechtert. Das heißt, wir sind durch Oasen gefahren, standen Kinder und Jugendliche an der Piste und warfen mit Baggersteinen auf unser Auto.
Okay.
Und die Erwachsenen standen daneben und reagierten darauf gar nicht. Also es war, also wiesen die Kinder nicht zurecht. Und da hatten wir das, also ganz offen das Gefühl, hier verändert sich klimatisch etwas.
Ja.
Und dann war es ein paar Jahre später auch unmöglich. Es kam dann zu den Überfällen auf Europäer und so weiter.
Ja.
Und ich sag mal, bis zum heutigen Tag. Also ich würde diese Strecke aktuell nicht fahren.
Nee.
Also es wäre lebensgefährlich. Ganz einfach. Ne? Mhm. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es möglich gewesen.
Mhm.
So, und dann war jahrelang Afrika-Pause gewesen, weil der Job mich zu sehr beanspruchte. Also jetzt aber diese Abenteuertouren und dann der Urlaub auf der anderen Seite, da war dann eher Mallorca und sowas angesagt.
Ja.
Es kam dann aber einige Jahre später eine weitere Reise nach Kenia und Tansania zustande, und zwar mit jemandem, den wir auf der einen Wüstentour kennengelernt haben. Okay. Der war mal mit einem uralten Land Rover unterwegs nach Zaire. Mhm. Jetzt heißt es wieder Kongo. Und der hat da im Kongo oder in einem Garamba-Nationalpark über Nashörner geforscht, 2 Jahre. Okay. Kam dann wieder zurück und hat mich und Wolfgang also ab und zu besucht, Bilder mitgebracht und so. Und dann haben wir so nette Reportagen also von ihm gehört. Und mit dieser eine Reise nach Kenia und Tansania habe ich mit ihm zusammen gemacht. Und dann war wieder einige Jahre Pause gewesen. Und jetzt genau vor 10 Jahren im März, also März vor 10 Jahren, fand dann wieder eine Reise statt. Und ich hatte dann ein paar Monate vorher, die Sehnsucht in Richtung Afrika kam wieder hoch und dachte man, ich müsste mal wieder los. Und habe dann gelesen und mir Bildbände auch über Afrika angesehen und war dann plötzlich beim Krüger Nationalpark angekommen. Und dachte, ja, das, warum nicht? Einige meinen ja kritisch, dass der Krüger Nationalpark der größte Zoo weltweit wäre. Und das kann ich in dieser Form überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe einen ganz anderen Eindruck gefunden und habe dann über 5 Jahre fast 2-mal im Jahr den Krüger Nationalpark besucht. Also ich bin in allen Camps gewesen.
Du sagtest vorhin schon, in den 5 Jahren bestimmt 1,5 Jahre in Afrika verbracht.
Im Krügerpark bestimmt, ich sag mal, nahe einem Jahr insgesamt. Ne?
Ja.
Und es hat mich wirklich fasziniert. Es gibt eine unglaubliche Artenvielfalt. Der Park ist riesig groß. Die Süd-Nord-Achse sind ca. 350 Kilometer in der Breite, also Ost-West. Sehr unterschiedlich, also ich denke bis zu 100 Kilometer vielleicht, an allen anderen Stellen ist er auch schmaler. Und es gibt über den gesamten Park Camps verteilt. Man kann alle Camps über Straße oder auch über Piste erreichen. Fährt man Piste, wird der Autoverkehr schon deutlich geringer.
Und was bedeutet Piste? Das ist dann einfach nur
fest. So feste Schotterwege, Sandwege und so. Feste Sandwege oder Schotterwege, also nicht geteert.
Ja.
Und die andere Alternative sind dann richtige Teerstraßen.
Mhm.
Und wobei witzigerweise auch geblitzt wird. Also das Geschwindigkeitslimit wird wirklich kontrolliert von 50 km/h auf der Straße und 40 km/h auf der Piste. Also
kann man nicht kilometerweit gucken eigentlich?
Ja, oder? Die stehen dann auch irgendwie im Gebüsch und so weiter.
Nee, also ich meine, aber 50 klingt dann ja sehr wenig dafür, dass man irgendwie jemanden wahrscheinlich schon eine halbe Stunde vorher an der Sandwolke sieht, wenn der irgendwie kommt auf einen zu oder sowas.
Naja, ich sag mal so, geblitzt wird dann eher im Straßenbereich, also mit 50
km/h. Ja.
Und da gibt es dann die Staubfontäne auch nicht und so weiter.
Ja.
Und also wir sind selbst auch geblitzt worden einmal und so weiter. Mit viel gut zureden konnten wir dann das Ticket auch abwenden.
Ja.
Und aber man kann unglaublich viel sehen.
Ja.
Und umso weiter man Richtung Norden kommt, desto weniger Touristen sind auch unterwegs.
Mhm.
Also ich habe es dann auch gehabt, dass man in bestimmten Regionen, wenn man Piste fuhr, vielleicht Stunden unterwegs auch noch niemand begegnet ist.
Woran liegt das? Ist einfach weiter weg von den Flughäfen? Oder?
Ja, es ist, ich sag mal so, man kommt von Johannesburg zum Krügerpark. Malalane, das ist ein südliches Gate vom Park. Es gibt Gates über den ganzen Park verteilt. sind es etwas über 400 Kilometer, also 4 Stunden mit dem Auto. Und der Hauptstrom kommt dann aus Süden,
ja,
Richtung Krüger Park. Der Norden des Parks endet fast in Simbabwe. Also das ist so an der Grenze, Pafuri und so weiter. Also und da links und rechts von dem Park sind nur wirklich kleine Orte, Ortschaften. Ja. Also wenn, kommt alles aus Richtung Süden nach Richtung Norden und fährt dann natürlich die nächstgelegenen Camps an. Ja. Ne? So. Und ja, da habe ich dann über die Intensität der Reisen, und es hat mich wirklich fasziniert, diese pure Natur, also die satte Tierwelt, was man alles zu sehen bekommt. Und ich sag mal so, also von der ganzen Atmosphäre her, für mich eigentlich der ideale Ort, um aus schwierigen Situationen, auch aus dem Arbeitsleben und so weiter, mich mal wirklich komplett rauszunehmen.
Ja.
In ein ganz anderes Feld einzutreten.
Wie lange brauchst du da so, um richtig anzukommen und wirklich dann da zu sein?
Naja, ich sag mal so, es ist immer schwierig, also auch vom Klima her, also eine Umstellung,
ja.
Also das ist schon ein Stück auch anstrengend. Da brauche ich so 2 bis 3 Tage, also wo man, weil es eben dann auch sehr heiß ist in den Zeiten, in denen ich normalerweise fahre.
Ja.
Also meine Reisen mache ich so in dem Zeitkorridor März, April, spätestens bis Anfang Mai und im Herbst, im Oktober, November in dem Bereich,
ja,
noch vor der Regenzeit. Mhm. Aber man kann dann Temperaturen von 40 Grad auch haben.
Ja.
Und das ist schon also nicht ohne dann der Unterschied. Also ich sage mal 2 bis 3 Tage von den Klimabedingungen her schon. Und ich glaube, dann bin ich auch wirklich da.
Ja.
Auch so, also auch mental.
Mhm.
Ne? Und ja, also diese Begeisterung packte mich dann im Grunde genommen auch schon auf dieser ersten Reise dann auch. Und dann ging es ja auch kontinuierlich weiter.
Ja.
Und ich sag mal, nach 1-2 Jahren fing ich dann auch an nachzudenken, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen. Also auch von dieser Touristenebene irgendwo einen Schritt weiter zu kommen. Ich habe dann versucht, Kontakte zu knüpfen, und es ist mir auch gelungen. Also zum Beispiel zu den Wissenschaftlern. Es gibt eine sehr intensive, umfangreiche Wissenschaftsabteilung in Skukusa, im Hauptcamp des Parks, angesiedelt, wo diverse Wissenschaftler aus aller Welt auch forschen im Park.
Ja.
Und ich habe dann dazu Kontakt aufgenommen und bin dann an einen deutschstämmigen südafrikanischen Wissenschaftler gelangt, wo sich ein intensiver E-Mail-Kontakt entwickelte. Und es ging dann sogar so weit, dass die waren bereit, eine Doktorarbeit zu genehmigen. Das also, dass jemand hier aus Kiel, ja, ich habe auf der anderen Seite hier Kontakt aufgenommen zu Kieler Uni, zum Ökologischen Institut und dazu der Abteilung Wasserwirtschaft.
Ja.
Also, und die hatten dann angeboten, dass ein Doktorand, also forscht, weil die großen Flüsse im Krüger Nationalpark, wie zum Beispiel der Letaba, noch vollkommen unerforscht sind.
Okay.
So, und das wurde dann ausgeschrieben hier, und es hatte sich keiner gemeldet.
Okay.
Also ich selbst hatte dann auch noch meine Unterstützung signalisiert, gegebenenfalls ein Auto zur Verfügung zu stellen, den zu fahren und so weiter.
Erstaunlich.
So, und das verlief leider im Sande.
Ja.
Kurz und gut, aber ich habe mit diesem Wissenschaftler, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es ist vielleicht auch nicht so erheblich. Und so, ich glaube, das macht man auch nicht, dass man dann so Namen einfach so reinbringt. Mit dem dann eine Exkursion gemacht. Also ihn in seiner täglichen Arbeit für 3 Tage begleitet.
Schön.
Und gemeinsam mit einem Ranger, der bewaffnet, wir sind dann zu Fuß durch den Busch gelaufen.
Ja.
Und wenn wir das Auto verlassen haben, hat er sein großkalibriges Gewehr, also um auch gegebenenfalls einen Büffel oder einen Elefanten erschießen zu können, wenn es denn nötig gewesen
oder wäre. Oder man stolpert aus Versehen mal über einen Wilder.
Ja, genau. Und dann hat er sein Gewehr durchgeladen, und dann sind wir losgestafft.
Okay.
Also es, die Aufgabe war relativ banal. Es, es wurden in bestimmten Regionen Bäume vermessen. Also ich sag mal, es wurden dann verschiedene Landschaftsformationen gesucht, also Erhebungen, Senken oder eine ebene Fläche. Und auf, in jedem im jeweiligen Bereich wurden mehrere Bäume ausgeguckt und die wurden genau vermessen, also wie, wie groß und so weiter und wie der Durchmesser war und dann mit GPS genau die Lage, um in ein, zwei Jahren das wieder zu kontrollieren, ist der Baum noch da, wie hat er sich weiterentwickelt. Okay. Also das war so der Hintergrund gewesen. Ja. Das hat mich natürlich nicht so sehr interessiert, sondern was man dann zu sehen kriegt. Ne? Und das war schon sehr, sehr spannend. Also teilweise wirklich durch einen tiefen Busch zu laufen, wo auch alles Mögliche hätte dann an der nächsten Ecke sein können.
Eben, die haben, in gewisser Weise haben die ja Verantwortung mit für dich übernommen. Und das Angebot ist dann natürlich schon eine tolle Sache. Aber du hattest eben halt ja schon, hat sie sich ja schon eine Freundschaft entwickelt.
Ja, genau. Und es war, also das war wirklich sehr, sehr nett. Wir haben dann abends zusammen gegessen im Camp und so weiter. Ich hatte ihn dann auch eingeladen oder auch gekocht. Und eine spannende Anekdote dabei war, der, die Ostgrenze des Krügerparks ist quasi identisch mit der Grenze zu Mosambik. Mhm. Und dass seit Jahren schon viele Flüchtlinge aus Mosambik den Krügerpark zu Fuß durchqueren, um so illegal nach Südafrika zu gelangen oder auch in andere Länder.
Ja.
Was natürlich lebensgefährlich ist.
Das glaube ich, ja.
Und in diesem, im Zuge dieser Entwicklung sollen sich einige Löwen auch zu Menschenfressern entwickelt haben.
Ja.
So, also so wurde es mir berichtet. Ja. Und wie es der Zufall wollte, wir waren ja mit einem offiziellen Auto des Krügerparks unterwegs, also mit dem entsprechenden Emblem auf der Fahrertür, für jeden Touristen dann zu erkennen, kam dann ganz aufgeregt auch ein Touristenauto auf uns zu und der Fahrer sprach uns dann an, ja, er hätte jemanden gesehen an einem Wasserloch, so ein, zwei Kilometer entfernt, der einen völlig erschöpften Eindruck machte und offensichtlich ein Flüchtling.
Ja.
Und der würde sich also da auch kaum rühren, der wäre wahrscheinlich immer noch an dem Wasserloch. Und dann sind wir da hingefahren und haben ihn dann eingesammelt, mitgenommen und erstmal was zu trinken gegeben und so weiter. Und sind dann zu der nächstgelegenen Ranger-Station gefahren und haben ihn da dann abgegeben. Mhm. Und der Ranger war dann auch, ich sag mal, in gewissem Sinne amüsiert, so eine Motto, mal wieder einer. Mhm. Und die sammeln die dann auf dem, auf der, auf dem Farm, auf dem Ranger-Haus. Und führen, bringen sie dann wieder zurück zur Grenze. Und sagte dann aber gleich, es kann sein, dass er in einer Woche später hier wieder auftaucht.
Ja, irgendwie Wahnsinn, eben, ne?
So, aber das war dann nochmal so eine kleine Geschichte nebenbei gewesen. Und ein weiterer Kontakt, der sich dann entwickelte, war, dass ich über die Nationalparkverwaltung einen Kontakt per E-Mail zu einem ehrenamtlichen Ranger aufgenommen hatte. Also ehrenamtlicher Ranger für den Krügerpark. Die gibt es dann, gibt es auch. Und hatte dem eine E-Mail geschickt, dann um Kontakt herzustellen. Und hatte dann auch meine Telefonnummer irgendwie auch mit. Und dann kriegte ich ein paar Stunden später, rief der mich an aus Südafrika.
Okay.
Und es stellte sich heraus, dass das ein Deutscher ist, Karl.
Ja.
Und von dem habe ich vorhin also zwei E-Mails bekommen.
Ja.
Wir hatten heute Nachmittag E-Mail-Kontakt gehabt.
Ja.
Und ich war mir viel fast der Hörer aus der Hand, als ich plötzlich diesen Anruf dann von ihm bekam. Und ich sage, ja, das ist ja unglaublich und so weiter. Und überhaupt, in 4 Tagen würde ich wieder fliegen.
Ja.
Und dann sofort auch den Krügerpark ansteuern. Er sagte, er hätte dann auch Dienst an dem Wochenende, wo ich dann wäre. Und dann haben wir uns in Bergendal, das ist ganz im Süden in einem Camp, haben wir uns für Sonntagnachmittag verabredet. Für, ich sag mal, 18 Uhr, glaube ich.
Ja.
Und ich habe es dann auch gerade noch so geschafft. Ich bin also durch einen Wolkenbruch von Regen, da musste ich da fahren, durch den Trakensberge.
Ja.
Die sind dann auch bis zu 2000 Meter hoch, auf der Anfahrt zum Krügerpark.
Ja.
Also es war ganz schön anstrengend gewesen, die Tour. Aber ich wollte unbedingt anfangen, um diese Verabredung nicht zu verpassen.
Ja.
Naja, und dann war er auch auf dem Parkplatz. vor der Rezeption da vor dem Camp.
Ja.
Und dann hatten wir einen sehr netten Abend gehabt, haben zusammen gegrillt. Und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Also mittlerweile ist er 2 oder 3 Mal auch hier gewesen,
yeah.
In Kiel, hier auch bei uns,
yeah.
auch mit seiner Frau. Und ich habe ihn mehrfach, also dann auch in Botswana besucht. Und in der Folge war es dann so, dass er sich von seiner südafrikanischen Frau getrennt hat,
yeah.
Was dann seine zweite Ehe war.
Mhm.
Und hat dann eine Frau in Botswana geheiratet.
Okay.
Und ich wurde dann zu dieser Hochzeit in Botswana, zu der traditionellen, nicht zu der standesamtlichen
ja.
Hochzeit, zu der traditionellen Hochzeit eingeladen.
Ja.
Und war auch einer der sogenannten Onkels, die offiziell mit dem Werber, dem künftigen Schwiegersohn und so weiter, um die Hand anhalten bei der Familie.
Okay.
So. Also und da mussten dann auch Kühe getrieben werden und so
ja.
weiter. Eine bestimmte Anzahl, die vorher vereinbart worden war. Und das alles,
also so richtig, wie man sich das Klischee
ja, und,
vorstellt.
Ja, und daran habe ich dann teilgenommen.
Super.
Auch. Ja, genau. Super. So, und das Ergebnis war dann natürlich, dass ich über diesen Kontakt ich mich Richtung Botswana auch weiter, verändert
ja.
habe und da meine Afrika-Reisen mehr orientiert habe.
Dieser damit dann praktisch abgeschlossene Krüger-Bereich, das war dann so ein Zeitraum von 5 Jahren. Also das war also vor ungefähr 5 Jahren.
Genau,
richtig. War das dann praktisch zu Ende, vor 10 Jahren fing es an,
genau,
vor 5 Jahren.
Genau,
war das
ungefähr jetzt zur Hälfte jetzt, von jetzt abgerechnet.
Ja.
Und der Unterschied zwischen Südafrika oder es gibt ja nicht nur den Krüger Nationalpark, es gibt noch andere, eine Vielzahl von anderen, aber er ist der größte
ja.
und der bekannteste in Südafrika. Der Unterschied zwischen Südafrika und Botswana ist, dass Botswana hat die Größe von Frankreich ungefähr,
mhm.
hat aber weniger als 2 Millionen Einwohner.
Okay.
Also 1,8 Millionen, glaube ich. Paris hat wahrscheinlich 10, vermute ich mal, 8 bis 10
ja,
Millionen.
Ja.
Also um mal die Dimension klarzulegen. Und die größeren Städte gibt es im Süden Botswanas. Ungefähr ein Drittel der Gesamtfläche ist entweder Game Reserve oder National Park. Also geschützte Flächen.
Ja.
Also das ist unglaublich
ja.
von der Fläche
ja.
Und so ist es zum Beispiel dann nicht verwunderlich, dass Botswana, ich vermute das, die größte Elefantenpopulation von ganz Afrika hat.
Mhm.
Man nimmt an 130.000 bis 150.000.
Wahnsinn.
Und die sind alle im Norden des Landes.
Und die sind dort freiwillig, das ist nicht eingezäunt wie im...
Die Parks die Nationalparks in Botswana sind nicht eingezäunt.
Mhm.
Die sind nur auf der Karte eingetragen.
Ja.
Allerdings ist es so, dass es gibt es wird sehr intensiv Viehzucht, Rinderzucht betrieben in
ja.
Botswana. Und um das Vieh vor irgendwelchen Infektionskrankheiten zu schützen, übertragen durch Wild und so weiter, gibt es eine Reihe von Veterinärzäunen
mhm.
über das Land. Also vor allen Dingen Richtung Norden dann nachher.
Ja.
Und insofern auch eine Eingrenzung
mhm.
der Tiere. Aber die Parks selber sind nicht eingezäunt.
Ja.
Und auch die Camps sind nicht eingezäunt. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Liga, würde ich sagen, im Vergleich zu Südafrika.
Ja.
Also das fühlt sich auch ganz anders an. Also wenn man da abends in einem Camp in Botswana sitzt, Feuer macht, dann fängt man irgendwann automatisch so also mal nach links und nach rechts zu gucken, ob sie vielleicht noch irgendwelche Gäste eingestellt haben. Ne? Und es ist vielleicht doch eher angesagt, es bei Zeiten in das Zelt zu gehen dann eben.
Wobei die Frage ist, ob das Zelt dann viel schützt.
Doch, also ich sag mal, das Zelt muss auf jeden Fall zu sein. Also da muss den Reißverschluss zu machen.
Ja.
Also das Zelt offen zu lassen, um vielleicht ein bisschen mehr Luft reinzukriegen, das kann tödlich sein. Also das ist auch schon vorgekommen, dass Leute dann wirklich rausgezogen
wurden. Das Raubtier würde nicht versuchen, irgendwie das Zelt kaputt zu machen? Oder
nein, also ich sag mal so, das ist ein Freund von mir, ein anderer Freund, der ist Amerikaner, lebt aber seit über 30 Jahren und ist auch neben seiner Lehrerausbildung Professional Guide.
Ja.
Und mit viel Erfahrung, wir haben gemeinsam auch diverse Safaris gemacht, sagt also, braucht man keine Angst haben, aber ich sag mal 100% denke ich auch nicht. Nein, ne? Aber ich sag mal, also das, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr, sehr gering.
Ja.
Und selbst Elefanten, die dann auch zum Beispiel nachts die Camps durchqueren, die sind meistens dann einzelne Elefantenbullen oder die auch zu zweit oder vielleicht auch mal zu dritt unterwegs sind, die halten eine gewisse Distanz. Also ich sag mal, näher als 10 Meter sind sie nie an mein Zelt rangekommen.
Okay.
Aber ein Elefant mit einer Schulterhöhe von mehr als 3 Metern und den entsprechenden Stoßzähnen
ist auf
10 Meter sieht gigantisch aus und löst schon jede Menge Herzklopfen in einem aus.
Das glaube ich.
Ja. So, also insofern ist Botswana dann was in puncto Wildlife nochmal eine neue Ebene, eine andere Dimension.
Fühlt sich noch ein bisschen gefühlsrichter an.